Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen. Und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten. Für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön. Diese Episode von Weltwach wird präsentiert von Evaneos. Mit Evaneos habt ihr die Möglichkeit, eure Reisen genau nach euren Vorstellungen zu gestalten, und zwar mit Hilfe des Insiderwissens eines lokalen Reiseexperten. Mit insgesamt 2000 dieser Experten arbeitet Evaneos mittlerweile zusammen in 160 Reisezielen. Ein Großteil des Reisepreises fließt in die lokale Wirtschaft und unterstützt das dortige Wachstum. Außerdem bemüht sich Evaneos, die Touristenströme durch lokale Expertise in den Reiseländern zu verteilen, um dazu beizutragen, dem Phänomen des Overtourism entgegenzuwirken. Das erklärte Ziel bei alledem, die Vielfalt und Faszination unseres Planeten vermitteln und ein nachhaltiges Urlaubserlebnis ermöglichen. Mehr Informationen und über 8000 individuell anpassbare Reiseideen findet ihr unter www.evaneos.de.
Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. So schreibt es Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger. Kulturverständigung, unvergessliche Erlebnisse, persönliches Wachstum. So schön einige dieser positiven Auswirkungen des Reisens sind, so viele Herausforderungen gehen mit alledem auch einher. Für Umwelt, Klima und die Menschen vor Ort. Sicherzustellen, dass das Reisen für alle ein Gewinn ist, nicht nur für uns, die wir die Möglichkeit haben, in die Ferne aufzubrechen, das ist eine schwierige Aufgabe, über die es sich allemal nachzudenken lohnt. Reisebuchautor und Tourismusexperte Frank Herrmann hat dazu ein ganzes Buch geschrieben, das innerhalb kürzester Zeit zu einer Art Standardwerk zu diesem Thema geworden ist. Fair Reisen. Das Handbuch für alle, die umweltbewusst unterwegs sein wollen. Auf unserer Website weltwach.de haben wir ja eine Rubrik Gäste vorschlagen und dort habt ihr euch eine Folge zu diesem Buchtitel und zu diesem Thema gewünscht. Und auch in der Umfrage, die wir vor einiger Zeit zur 100. Folge durchgeführt haben, haben viele von euch darum gebeten, doch mal eine Episode über die Auswirkungen unseres Reisens auf die Umwelt und über nachhaltiges Reisen zu machen. Nun denn, hier ist sie. Ich wünsche euch viel Spaß. Guten Tag, Herr Herrmann. Herzlich willkommen zu Weltwach. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
Ja, freut mich auch.
Wann und warum haben Sie denn angefangen, sich über die Auswirkungen des Reisens Gedanken zu machen?
Ich würde sagen, das war so in den 90er Jahren. Da habe ich ein paar Jahre als Reiseleiter gearbeitet für einen deutschen Reiseveranstalter, Wanderreiseveranstalter. Und wenn man dann so mit den Touristen unterwegs ist, dann macht man sich schon den einen oder anderen Gedanken, weil man besucht ja da Menschen vor Ort und merkt auch, okay, das hat irgendwo Auswirkungen, wenn Touristen und die Einheimischen interagieren. Dementsprechend fing das da so ein bisschen an und dann habe ich schon angefangen, auch ich selbst innerhalb der Touren so ein bisschen da das selber umzusetzen halt. Ne? Ich habe dann auch in Touren beispielsweise in Mittelamerika, wo ich dann auch lang gelebt habe, Dörfer so besucht, dass das für die Einheimischen eben keinen Impact bedeutet. Wir sind zum Beispiel dahin gewandert, statt mit dem Reisebus dahin zu fahren. Wir haben dann die Mahlzeiten da vor Ort vorbestellt und das war so eine Einnahmequelle für die Frauen direkt. Wir haben damals noch Fotos, also analoge Fotos, haben die Touristen mir dann nach der Reise in Deutschland zugeschickt und bei meinem nächsten Besuch in dem Dorf habe ich die oder in den Orten, wo wir waren, habe ich die Bilder dann auch weiterverteilt, was natürlich ein bisschen Vertrauen generiert hat dann bei der einheimischen Bevölkerung. Hey, der kommt wirklich wieder und wir kriegen wirklich die Fotos. Ja, heute ist es natürlich ein bisschen anders im digitalen Zeitalter, aber das war früher eine schöne Sache.
Warum reisen Sie? Was ziehen Sie für sich selbst aus dem Reisen und was suchen Sie unterwegs?
Suchen weiß ich nicht. Mein gut, vielleicht das Abenteuer, die Neugier natürlich. Aber es ist schon die Welt entdecken. Wir leben nun mal auf einem großen, kleinen Planeten. Ja, der wird natürlich heutzutage klein, weil die Reiseziele relativ schnell erreichbar sind. Aber er ist dennoch immens groß. Da reicht ein Leben ja eigentlich in der Regel nicht, um alles kennenzulernen, was auch gut ist. Und dementsprechend ist es schon so, dass man die Welt, in der man lebt, mit der ganzen Vielfalt auch ein bisschen kennenlernen möchte. Ich glaube, das steckt in den meisten drin. Es gibt auch so ein paar sehr bodenständige Menschen, die eher auch gerne zu Hause bleiben. Aber ich würde mich auch eher zu der Kategorie Nomade zählen.
Und genau wie Sie sagen, diese Neugierde, die steckt ja heute in sehr vielen Menschen. Sehr viele Menschen reisen, deswegen gibt es ja unter anderem auch diesen Podcast. Es ist ja aber so, das haben Sie in Ihrem Buch auch so erläutert, dass der Tourismus sich ja doch sehr stark entwickelt hat. Ursprünglich war er ja viel stärker fokussiert auf einige wenige Privilegierte. Können Sie vielleicht einmal kurz aufzeigen, wie sich das seither verändert hat?
Naja gut, wenn man zurückgeht, ein Jahrhundert zurückgeht, zwei Jahrhunderte zurückgeht, klar, das war wirklich was für Menschen mit einem besonderen Status, auch den finanziellen Mitteln. Die meisten, das Wort Tourismus gab es ja gar nicht als solchen und Urlaub, so wie wir ihn kennen, gab es damals auch noch nicht. Ne? Und dann kamen so die Verkehrsmittel auf, die Dampfer, die Postkutsche und dann konnten sich natürlich schon einige leisten zu reisen und dann hat Thomas Cook dann im 19. Jahrhundert dann auch die Pauschalreise erfunden. Mit dem Zug, dann aber einfach irgendwie noch in der Nähe Leute mit dem Zug und mit Verpflegung dann zu irgendwelchen Ausflugszielen zu fahren, war aber damals natürlich was Neues, fanden alle gut, sensationell, alles ganz harmlos, weil eben sehr wenige Menschen das machen konnten. Ja, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Welt sich so wieder ein bisschen berappelt hat, fing dann so das eigentliche Reisezeitalter an und dann waren da auf einmal doch viele Menschen unterwegs, damals schon, weil Reisen erschwinglich wurde, ja, es kam dann, das Fliegen wurde billiger, was natürlich sehr entscheidend war, die Menschen haben wieder in festen Jobs gearbeitet, gutes Geld verdient, wenn man jetzt mal auch Deutschland nimmt oder USA und dementsprechend dann natürlich gesagt, okay, was machen wir mit dem Geld, ne? Wir können uns was anschaffen, dann ist immer noch ein bisschen Geld übrig, guck mal, die bieten uns da so eine Reise an und früher war das ja noch so, dass man mit dem Auto dann ans Mittelmeer gefahren ist, das war ja schon der große Ausflug und dann kamen in der Tat die ersten Reiseziele innerhalb von Europa auf und viel mehr war bei den meisten Menschen dann auch damals noch nicht, viel mehr war dann auch noch nicht möglich oder man hatte vielleicht, man wusste gar noch nicht so viel über die Länder und dachte, ja, ist alles ein bisschen weit weg noch und diese ganz wenigen reiselustigen Menschen, die dann auch dazu führten, dass beispielsweise Reiseführer entstanden. Das war dann vor 40, 50 Jahren, als dann wirklich die ersten, ja, die waren schon noch recht jung, dann auch zum Teil per Anhalter nach Afghanistan oder nach Indien weiter. Das war dann schon sehr speziell, sehr abenteuerlustig und so entstanden dann auch die ersten Reiseführer natürlich, die kamen zurück. und wollten darüber berichten. Dann wollten andere hin, die sagten, hey, ihr wart da, erzähl doch mal. Und dann haben die das in Bücher gefasst. Und naja, so hat sich das entwickelt. Und dann hatten wir schon in den 80er Jahren, würde ich sagen, Massentourismus. Und zwar genau am Mittelmeer beispielsweise, an diesen Stränden. Die waren schon damals rappelvoll. Und das ging immer weiter und immer weiter. Und heutzutage durch die günstigen Flugpreise und dieses Wahnsinnsangebot, was man auch jetzt im Internet natürlich hat, und weil die Preise generell relativ günstig sind und weil viele Länder auch in der Lage sind, in vielen Ländern, beispielsweise in China, sind in den letzten Jahren 700 Millionen Menschen aus der Armut in den Mittelstand gekommen. Das ist natürlich, wenn man es einfach mal so hinnimmt, sagt, eine tolle Sache für diese Menschen. Aber auch diese Menschen haben das Reisen entdeckt. Zunächst einmal im Land selbst, in China. Und viele von diesen Chinesen sagen sich aber auch, hey, warum sollen wir nicht auch reisen, wie alle anderen das tun? Wir leben es ihnen ja vor und sie können sich's auch leisten. Sie mit demselben Recht sind sie natürlich unterwegs, wie wir auch. Und ist ja auch eigentlich erstmal so vom Gerechtigkeitsprinzip her eine schöne Sache. Nur machen das mittlerweile eben so viele Menschen, dass manche Orte anfangen darunter zu leiden. Orte, in denen man früher Touristen willkommen geheißen hat, wo man sagt, ja, je mehr Touristen, desto besser. Das war lange Zeit so das Schlagwort im Tourismus. Auch der Manager, die sich da nie Gedanken gemacht haben. Ne? Das war einfach so eine Konstante. Mehr Tourismus ist gleich immer besser. Das verkehrt sich heute so ein bisschen ins Gegenteil.
Ja, was bedeutet es denn, wenn immer mehr Menschen reisen? Also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, auch hier im Podcast wird natürlich vor allem über die positiven Aspekte des Reisens gesprochen. Der individuelle Werte, Erfahrung, Horizonterweiterung, Kulturaustausch, die Arbeitsplätze, die vor Ort entstehen, Regionalentwicklung und so weiter und so fort. Auch natürlich darum, was Sie selber auch schon gesagt haben, die Welt kennenzulernen und ihr mit Neugierde zu begegnen. Was hat das für Einflüsse, wenn diesen Wunsch aber so unendlich viele von uns verspüren?
Ja, wie gesagt, auf der einen Seite der wirtschaftliche Faktor, keine Frage, wenn man den mal so da stehen lässt, ne, Arbeitsplätze und auch Einnahmen durch den Tourismus. Auch die Tatsache, dass beispielsweise Frauen im Tourismus erstmal einen Job gefunden haben, was auch nicht so selbstverständlich ist in vielen Ländern, wenn auch in prekären Arbeitsverhältnissen, saisonale Arbeitsverhältnisse. Wie gesagt, das sind zum Teil jetzt auch nicht die super tollen Jobs, aber immerhin. Und was natürlich passiert, egal ob im Tourismus oder auch nicht, wo viele Menschen auf einmal auftauchen, beispielsweise an so einem Rockkonzert kann man es dann gut sehen, 2 Tage, 3 Tage Festival, dann sieht es da aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ja. Ein bisschen so ist es dann auch im Tourismus. Viele Menschen hinterlassen ihren Fußabdruck, das heißt, am deutlichen sieht man das natürlich heutzutage am Müll. Ja. Man sieht es natürlich dann auch am CO2. Wer viel reist, der braucht Transportmittel und die sind natürlich in den seltensten Fällen, außer man läuft oder fährt Fahrrad, ne, wirklich umweltfreundlich. Und dementsprechend, wenn das viele Menschen machen, haben wir auch da einen Impact. Wir haben einen Impact auch, Auswirkungen auf die einheimische Bevölkerung und die Art und Weise, wie diese Menschen leben. Die haben ja früher oft beispielsweise Städtetourismus Barcelona in ihren Stadtvierteln ganz normale Geschäfte gehabt, wie wir auch. Da waren Bäcker und Metzger, die Grundversorgung halt. Und wenn halt sehr viele Touristen dort auftauchen und dort auch übernachten, dann ändert sich auch die Zusammensetzung dieser Läden. Das heißt, die verschwinden zum Teil, weil das sind nicht die Läden, die die Touristen suchen, sondern Touristen brauchen andere Art von Läden. Die brauchen auch mal ein Souvenirläden, einen Tattoo-Shop und andere Läden einfach, ja, und Fast-Food-Shops.
Gastronomie,
ne? Und das, plus der Tatsache, dass die Einheimischen sich dann auch manchmal ihre Wohnviertel gar nicht mehr leisten können, weil eben so viel vermietet wird, Stichwort Airbnb, sind nicht die einzigen. Und das natürlich auch eine Einkommensquelle für manche ist, aber wenn das so geballt auftaucht, dann ist die Konsequenz auch, dass Einheimische aus ihren Stadtvierteln praktisch vertrieben werden. Es gibt den Begriff der Touristifizierung, angelehnt an den Begriff der Gentrifizierung. Das heißt, Menschen werden aufgrund dieses, die werden praktisch vom Tourismus da überrannt. Es wird an Touristen vermietet und sie können sich die Mieten einfach nicht mehr leisten. Ja, das sind auch so Auswirkungen beispielsweise.
In diesem Zusammenhang kommt mir auch ein Zitat in den Sinn, das Sie auch im Buch bringen, von Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger. Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Ist das so arg?
Ich würde schon sagen, das hat er sehr früh sehr gut erkannt. Wenn alle übertrieben gesagt, jetzt mal alle dasselbe wollen, könnte man vielleicht so ein bisschen wie mit dem Autoverkehr vergleichen, wo wir alle im Stau stehen. Wir wollen alle Mobilität, wir wollen alle vorwärts kommen, alle wollen das Gleiche und dann blockieren wir uns gegenseitig und stehen alle im Stau. Dasselbe ist, wenn man zu bestimmten Sehenswürdigkeiten kommt, wo die Menschen heutzutage einfach Schlange stehen, um dieses eine Foto zu machen, das auch alle machen. Dafür steht man geduldig Schlange, mehrere Stunden zum Teil auch, wohl wissend, dass man jetzt auch nicht mehr alleine dort ist, aber es verliert dann schon sehr an Reiz. Das Problem ist, dass natürlich dann auch die Leute von dort, wo es voll ist, wiederum woanders hingehen und sagen, hier ist es ja viel zu voll, wie furchtbar, ja, früher war das alles ganz anders, so touristisch, ja, dabei sind wir alle Touristen, davon abgesehen, egal wie wir reisen, aber dann sind einige dieser Menschenmassen überdrüssig und suchen sich wieder neue Ziele, die wiederum dann nach und nach bekannt werden, wo dann die anderen auch hingehen, wo es auch wieder voll wird und so setzt sich das immer weiter fort und irgendwann haben wir den letzten Winkel der Erde dann auch mit Touristen bevölkert.
Sie haben vorhin diese Geschichtenerzähler, diese Autoren aus den frühen, ja, ursprünglich mal 60er, 70er Jahre, aber dann vor allem auch in den 80ern, als die ersten Reiseberichte aufkamen aus Afghanistan zum Beispiel, als das ja wirklich noch so eine Art Backpacker-Ort ist, gewesen ist, würde man heute sagen. Daraus resultieren Multivisionsshows, viele Reisebücher gibt es heute noch, Reiseliteratur ist ein sehr beliebtes Genre, gar nicht zu sprechen von den Reiseinfluencern auf Instagram. Wann und wie müssen wir denn ein schlechtes Gewissen haben? Damit meine ich mit wir, ich schreibe auch Reisebücher, ich mache diesen Podcast, von Reisen und von Orten zu berichten und Neugierde zu wecken, so wunderbar unsere Motivation dahinter auch sein mag.
Das Problem habe ich ein bisschen auch, weil ich bin selbst Reisebuchautor. Ich habe für den Stefan Lohse Verlag, also die Travel-Handbücher Guatemala und Peru und Westbolivien geschrieben und befinde mich dort auch in einem Zielkonflikt natürlich, wo ich mich fragen muss, mit dem, was ich schreibe, ich möchte ja, dass die Bücher sich dann auch verkaufen, möchte ich ja schon Neugier auf das Land wecken und den Leuten auch Möglichkeiten geben oder an die Hand geben, wie sie in diesem Land reisen können und weiß aber gleichzeitig, dass diese Menschen, um in diesen Ländern zu reisen, erstmal einen Flug dahin machen müssen. Ja, das ist natürlich nicht unproblematisch. Mein Lösungsansatz auf das Thema Fliegen, kommen wir ja wahrscheinlich dann auch noch, ist, was der Reiseführer angeht, diesen Reiseführer so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und wir, denke ich, sind da auch Vorreiter im Stefan Lohse Verlag. Wir haben ein Baumsymbol, mit dem wir alternative Reiseangebote, also sozialverträgliche, ökologische Reiseangebote kennzeichnen im Buch, um die Menschen da so ein bisschen in diese Richtung zu lenken und ihnen zu sagen, guck mal hier, du kannst das auch so und so machen. Einfach, dass die Menschen, die diese Bücher dann auch lesen und damit reisen, wissen, dass es sowas gibt. Wir sind ja diejenigen, die filtern. Wir filtern diese Informationen, wir wählen sie aus. Und da können wir, glaube ich, schon sehr viel bewirken, weil wir können viel Schädliches weglassen. Orte vielleicht auch und sogar vielleicht Unterbringungsmöglichkeiten, Reiseveranstalter, von denen wir glauben, dass sie eben nicht nachhaltig sind und die anderen bringen. Und die sollte man dann auch nutzen und unterstützen, weil die geben sich sehr viel Mühe dort. Es gibt auch vor Ort viele engagierte Menschen. Es ist nicht so, dass die da keine Ahnung hätten oder nicht mitziehen würden. Im Gegenteil. Und die dann zu unterstützen, die zu identifizieren und im Buch dann auch kenntlich zu machen, das halte ich für wichtig. Und das versuche ich auch sehr stark in den Büchern, damit zumindest dann vor Ort nachhaltiges Reisen auch einfacher wird.
Das ist dieser Punkt vor Ort. Sie haben auch ja schon die Sehenswürdigkeiten angesprochen, die eben sehr leiden. Auch da sind diese eher doch negativen Auswirkungen vor Ort sichtbar und spürbar. Es gibt ja aber natürlich auch viel indirektere Auswirkungen. Also zum Beispiel jeder, der in den Urlaub fliegt oder eine Kreuzfahrt unternimmt, trägt ja in ganz kleiner indirekter Weise auch durchaus dazu bei, dass die Gletscher schmelzen oder auch, dass die Korallenriffe verschwinden. Wie gehen wir damit um? Also müsste ich stelle die Frage jetzt fast genauso wie eben schon, aber ich würde trotzdem gerne noch einmal drauf eingehen, müsste ich, wenn ich jetzt irgendwo in Australien unterwegs bin oder auch in Südostasien und einen schönen Spot finde und das auf Instagram poste oder vielleicht auch eine sehr erhellende Folge über das Wesen der Wüste ausstrahle jetzt hier im Podcast mit einem echten Experten, der da seit 40 Jahren unterwegs ist und wirklich ein Verständnis dafür weckt, der aber vielleicht auch Neugierde und Sehnsucht weckt, müsste ich da ein schlechtes Gewissen haben?
Nee, ich glaube, schlechtes Gewissen ist sowieso nicht erwünscht. Das ist auch der falsche Ansatz, sondern ich plädiere da eher für einen Realismus, zu sagen, okay, wir müssen uns diese Erde mit vielen, vielen Menschen teilen. Wir sind sehr, sehr privilegiert, dass wir reisen dürfen und reisen können. Dürfen auch deswegen, weil wir in einem demokratischen Land leben. In vielen anderen Ländern ist die Reisemöglichkeit schon von vornherein eingeschränkt. Wir haben die finanziellen Möglichkeiten. Wir sind ein reiches Land und es gibt zudem noch viele billige Angebote. Ja, das kommt alles zusammen. Also großes Privileg, dass wir natürlich irgendwo auch dankend annehmen, dass uns die Welt überhaupt erst zugänglich macht. Und ich finde schon, dass der Tourismus natürlich da auch seine positiven Seiten hat, dass die Berichterstattung manchmal, mir geht es ein bisschen zu weit, wenn man, was weiß ich, auf Instagram Bilder postet, die zum Teil nachbearbeitet werden oder wo ja den Menschen irgendwie was suggeriert wird, was in Wahrheit gar nicht so ist, weil die da werden immer die Top und die tollsten Bilder gepostet, aber die Realität, und dafür plädiere ich auch, realistisch zu reisen, zu sagen, hey, so ein Land hat tolle Sehenswürdigkeiten, so ein Land hat vielleicht aber auch viele Probleme und viele Schattenseiten. Und für mich bedeutet Reisen, beides zu erleben. Natürlich möchte ich die schönen Seiten dieses Landes kennenlernen, Sehenswürdigkeiten sehen. Ich interessiere mich aber auch sehr für die Menschen und oft auch für die einfachen Menschen und möchte auch viel über die Art und Weise, wie die leben, was sie essen, wie sie untereinander agieren, kulturelle Aspekte natürlich, das möchte ich auch alles mitbekommen und gerne auch wirklich Schattenseitenprobleme nicht ausblenden, weil das nun mal Teil der Realität ist und das passiert leider im Tourismus viel zu oft. Wir konzentrieren uns, und das ist auch das Problem manchmal bei Reiseführern, viel zu sehr auf nur diese Top-Sehenswürdigkeiten. In den letzten Jahren sind ja diese, was weiß ich, Listen, die besten 5 Sehenswürdigkeiten hier und die besten 100 Sachen dort, und das ist ja schon ziemlich inflationär geworden und so möchte ich nicht leben. Ich höre nicht auf irgendwelche Listen, die ich dann abklapper, sondern ich fahre dahin und mache mir dann irgendwo selbst ein Bild, und das sollte möglichst umfassend sein.
Was ich an dieser ganzen Problematik sehr interessant finde, an der Frage, was sind die positiven Auswirkungen von Tourismus, was sind die negativen Auswirkungen von Tourismus, ist unter anderem auch, dass die positiven Kennzahlen, die es ja durchaus gibt, Stichwort Wirtschaftswachstum, Entwicklungskennzahlen in einigen Ländern, in einigen Schwellenländern vor allem auch, dass denen ja sehr schwerlich oftmals realistische statistische Kosten gegenübergestellt werden können, die verdeutlichen, was auch verloren geht. Sie bringen im Buch zum Beispiel ein Beispiel, wie beziffern wir den Verlust an Selbstbestimmung, den ein Fischer erleidet, der für ein Tourismusprojekt jetzt von seinem Land vertrieben wird und dann aber in diesem Tourismusprojekt als schlecht bezahlter Gärtner oder weiß Gott was dann wieder angestellt wird.
Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Berechnung, aber wie gesagt, wir sollten das zumindest realisieren, dass der Tourismus Menschen, Gegenden komplett verändert. Ja, dass eben, wie gesagt, das ist ja ein ganz gutes Beispiel, zum Beispiel Fischer, die in Costa Rica an der Nordwestküste gelebt haben, ihre Grundstücke wurden aufgekauft, die wurden mehr oder weniger sanft von ihrem Land vertrieben. Dann kamen Großkonzerne, die Hotelanlagen dahingesetzt haben, die sehr, sehr viel Energie verbrauchen, die sehr, sehr viel Wasser verbrauchen. Der Fischer hat noch, wenn er Glück hat oder sich dafür interessiert hat, als billige Arbeitskraft im Tourismus dort anheuern können, was immer ein Riesenerfolg von der Regierung dann gefeiert wird. Die haben ja jetzt Arbeitsplätze. Dabei wollte der eigentlich nur weiter fischen und mehr nicht. Geht dafür jetzt ins Inland, um dort Landwirtschaft zu betreiben, seine Familie irgendwie zu ernähren. Ja. Jetzt wird aber gleichzeitig, weil an der Küste zu wenig Wasser ist, werden große Röhren gebaut, die das Wasser vom Inland, dort wo der Fischer jetzt ist, an die Küste leiten, damit dann diese Resorts weiterhin genug Wasser haben. Und dann denkt der Mann sich ja auch, was läuft eigentlich hier? Ne? Weil Touristen haben Vorrang, was viele Dinge angeht, also die Versorgung mit Nahrungsmitteln, vor allen Dingen auch mit Wasser. Gerade in trockenen Gegenden bekommen Touristen dann oft eben zuerst das Wasser. Ich habe das selbst mal auf Kuba erlebt, wo ich eine Reise als Journalist begleitet habe, eine Pauschalreise. Und ich da feststellen musste, wenn ich mit den Einheimischen sprach, dass die oftmals nur 4-5 Stunden Wasser am Tag hatten, während wir in unseren Mittelklassenhotels, das waren jetzt keine besonders tollen 5-Sterne-Hotels, eigentlich immer Wasser hatten, was wir auch erwarten. Als Tourist geht man ins Hotel, dreht den Wasserhahn auf und da kommt halt Wasser raus. Aber für die Einheimischen ist das nicht normal. Und je mehr Tourismus ist, es gibt in Afrika Gegenden, wo Wachpersonal, die Wasserleitungen bewacht, die zu Hotels führen, weil sie Angst haben, dass sie von Einheimischen abgezapft werden. Was aber nicht weiter verwunderlich ist, wenn in dem Luxushotel hat 1000 Liter pro Person pro Tag verbraucht werden, wenn die Einheimischen mit 20 bis 30 Liter auskommen müssen.
Wird vielleicht noch ein Swimmingpool dort draußen glänzen.
Naja, da ist ein Swimmingpool, die haben tolle Gartenanlagen. Nicht weit davon entfernt haben wir dann noch einen Golfplatz, ne, der auch unheimlich viel Wasser verbraucht. Also da prallen schon mal die Welten aufeinander und da hört dann bei mir auch manchmal das Verständnis auf, wo ich sage, solche Art von Tourismus kann ich nicht unterstützen. Die bringt den Ländern auch nur bedingt was, weil oft gehören diese Hotels ausländischen Ketten. Ja, und das Geld, und das ist ein wichtiger Faktor, was bleibt eigentlich vom Geld im Land? Es bleibt oftmals sehr, sehr wenig im Land, gerade bei diesen größeren Hotelketten, die natürlich ausländischen Investoren gehören. Die gehören meistens dann auch irgendwelchen Leuten in Ländern des globalen Nordens. Und von solchen Pauschalreisen bleiben meist weniger als die Hälfte, wenn überhaupt, im Land selbst. Und das kann nicht das Ziel sein. Also die Einheimischen sollten schon selbstbestimmt über den Tourismus entscheiden können, was oft auch nicht passiert. Und sie sollten eben auch die Möglichkeit haben, Einnahmen zu erzielen und dann eben weiter entscheiden, was machen sie mit diesen Einnahmen. Aber weder das eine noch andere passiert. Oftmals werden Einheimische gar nicht gefragt, ja, oder es wird ihnen irgendwas vorsuggeriert, vorgegaukelt, wie toll der Tourismus ist. Es wird aber nie über die möglichen negativen Seiten geredet. Und da haben wir schon einige Länder, wo wir da in die Schieflage gekommen sind.
Sie haben gerade über Kuba gesprochen, davor kurz über Costa Rica und das bringt mich auch auf ein Beispiel über Costa Rica, das ich auch in Ihrem Buch gefunden habe. Da schildern Sie eine Begebenheit aus der Mitte der 90er Jahre, als Sie dort als Reiseleiter für einen deutschen Veranstalter unterwegs waren. Was war dann dort passiert?
Sie meinen das mit dem Kreuzfahrtschiff, genau. Das Erlebnis, das war Panama.
Panama,
ja, nicht Costa Rica. Okay. Das war, also wir hatten damals eine Costa Rica-Reise und als Anschlussprogramm eine Woche Panama. Und zwar sind wir rübergeflogen, auch mit so Kleinflugzeugen auf die San Blas-Inseln. Die liegen an der Karibikküste von Panama. Das ist ein autonomes Gebiet der Kuna-Indianer, die das also selbst verwalten, gehört ganz normal zum Staatsgebiet von Panama, aber die stellen da ihre eigenen Regeln auf. Auch wie man mit beispielsweise mit Tourismus verfährt. Das heißt, man kann beispielsweise dort kein Land kaufen. Ausländer können dort kein Land besitzen. Das heißt, noch nie hatten Ausländer dort auch irgendwie Land kaufen können, um ein Hotel eröffnen zu können. Das gehört alles den Einheimischen. Die Hotels sind total einfach und basic geblieben. Und als wir dorthin kamen, war da einfach nur Sandboden. Es war eine ganz einfache Hütte. Und das Klo bestand auf einem Steg, der aufs Meer rausführte, ne? Mit Blick dann auf die Zierfische, wenn man da nach unten schaute, ne? Ganz romantisch, idyllisch bis zu dem Tag. Eigentlich finde ich schon den Tag, ich muss das so erzählen, dass es schon den Tag vorher anfing. Da war auf einmal Aufregung auf dieser vielleicht, naja, 150 mal 200 Meter großen Insel. Sehr überschaubar also von der Größe. Es gibt rund, man sagt 365, aber es sind mehr als 400 kleine Inseln, alles so ein bisschen Bacardi-Idylle, also Palmen und Sand und wirklich tolles Wasser. Das Paradies, wie man sich so vorstellt, so naiverweise. Und an dem Tag davor, bevor dann da was passierte, war schon Aufregung im Dorf. Es kam von überall her Segelboote, die Kuna haben so kleine Segelboote und dann kamen die Leute von überall her auf diese Inseln und bauten da Stände auf und wir wussten gar nicht, was los war, haben es auch nicht so richtig rausgekriegt und am nächsten Morgen stehe ich auf und gehe aus der Tür der Hütte raus und hätte mich fast auf den Hosenboden gesetzt, weil direkt vor mir ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff vor der Insel lag, gefühlt größer als die Insel, damals waren die Kreuzfahrtschiffe noch nicht so groß wie heute, aber allein der Schock, dass da auf einmal dieser Riesenbrocken lag, ja. Und dann, als meine Touristen aus der Gruppe dann das auch sahen, dann meinten wir, nee, das fühlt sich jetzt nicht so gut an. Und dann ging's los. Dann, ich habe es nur noch D-Day genannt, die Landung der Alliierten, vergleichbar. Dann wurden wirklich in Beibooten, kam eine Touristenwelle nach der anderen, die an diesen Verkaufsständen vorbeigescheucht wurden. Vorne lief einer mit dem Megafon lang, ja, und trieb die über die Insel. Der ganze Spuk dauerte pro Gruppe eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und eine Gruppe hinter der anderen. Und irgendwann mittendrin habe ich da die Reißleine gezogen, habe gesagt, wir gucken jetzt, dass wir ein Boot kriegen und fahren hier weg. Das haben wir auch geschafft und sind dann in so einem Einbaum zu unseren Ausflugsinseln, wo wir dann den Tag verbracht haben, losgefahren. Und während wir an dem Kreuzfahrtschiff vorbeigefahren sind, haben wir gesehen, wie dort vom Bord des Kreuzfahrtschiffs Passagiere Geldmünzen ins Meer geschmissen haben und die Einheimischen sind hinterhergetaucht. Ja, also so als Belustigung dann noch obendrein. Ne? Das fanden alle ganz witzig. Die Einheimischen haben es gemacht, da war ja Geld zu holen und die Touristen fanden ganz spaßig, da ein paar Münzen runterzuwerfen. Und den Rest haben wir zum Glück nicht mehr mitbekommen. Als wir wieder kamen, war das Kreuzfahrtschiff dann zum Glück weg.
Hat das Ihre Gedanken über das Reisen, das Gruppenreisen in irgendeiner Art und Weise verändert?
Naja, es hat mir zu dem Zeitpunkt klar gemacht, dass ich niemals ein Kreuzfahrtschiff betreten möchte, also freiwillig zumindest nicht, weil ich das also keine schöne Art des Reisens empfinde. Das mag für die Passagiere an Bord, wenn sie alles ausblenden, Umweltschäden, Arbeitsbedingungen unter Deck vielleicht ganz nett sein mag, weil es bequem ist, weil man da gepampert wird, weil es Unterhaltung gibt, weil es super Essen gibt und weil es einfach easy ist. Ja. Aber ansonsten halte ich das für eine sehr bedenkliche Reiseform, ja. Auch heute angesichts der Mengen von Kreuzfahrttouristen, die Art und Weise, wie sie Reiseziele überschwemmen auch, ja, und eben dazu beitragen, dass in vielen Städten, vor allen Dingen auch in Europa, in der Hauptsaison da Konfliktsituationen entstanden sind. Es ist ja nicht umsonst, dass Touristen oder gegen Touristen protestiert wird. Das gab es ja früher nicht, ja. Warum gehen die Menschen in Venedig, auf Mallorca, in Barcelona und in anderen Städten auf die Straße und protestieren gegen Touristen, die ihnen ja teilweise auch gute Einnahmen bringen, ja. Das sind Phänomene, die hatten wir vorher noch nicht und darüber sollte man sich definitiv Gedanken machen.
Bleiben wir noch ganz kurz bei der Schifffahrt. Warum gibt es eigentlich in der Autoindustrie hohe Standards für Luftreinhaltung und in der Schifffahrt nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Das liegt, und es gibt einen sehr guten Dokumentarfilm dazu. Ich weiß nicht, ob er in den Mediatheken noch verfügbar ist. Der heißt Seeblind in der Originalversion. Und das schildert dieses Phänomen, dass wir Landratten vom Seeverkehr überhaupt nichts mitbekommen. Wir kriegen nichts davon mit, dass 80% aller unserer Güter über die Weltmeere transportiert werden. Wir wissen nicht, wie die Schiffe angetrieben werden. Wir wissen nicht, was da draußen passiert. Und als Landratte irgendwie nachvollziehbar, ja, aber man hat es bewusst Seeblind genannt, seeblind, weil wir uns da nicht für interessieren und scheinbar sich die Politik auch nur bedingt dafür interessiert, weil beispielsweise die Schifffahrt, ähnlich wie auch die Luftfahrt, nicht in den Klimavertrag von Paris mit enthalten sind, ja, und ein Emissionshandel, den es mittlerweile auch für die europäischen Fluglinien gibt, es für Schiffe auch noch nicht gibt.
Wir haben auch schon ein bisschen über die Auswirkungen auf die, pauschalisiert formuliert, auf die Menschen vor Ort gesprochen. Sie haben schon viele Beispiele gebracht, auch was Menschenrechte anbetrifft. Kulturverlust ist ja auch vielerorts ein Thema. Ja, wie bewerten Sie denn, wenn wir mal beim Begriff Kulturverlust bleiben, wie bewerten Sie die Begegnung, die touristische Begegnung mit indigenen Völkern?
Die ist heute oftmals standardisiert. Ja, man darf ja nicht erwarten, dass man dort der erste Reisende ist. Und das Lachen, was man bekommt und die Tänze, die man bekommt, das ist alles Teil eines Spektakels. Man zahlt für eine Dienstleistung und man bezahlt dafür, dass diese Menschen einen freundlich behandeln. Das wissen diese Menschen, sie tun es auch, weil sie dafür bezahlt werden, aber nicht notwendigerweise, weil sie so sind oder weil ihnen danach zumute ist, sondern es ist eine Dienstleistung. Ja, Punkt. So wie ich als Reiseleiter auch bezahlt werde dafür, dass ich mich um die Menschen kümmere und nicht mit so einer langen Klappe rumlaufe, sondern auch freundlich zu diesen Menschen bin. Das ist nun mal Teil des Jobs. Ja. Und so ähnlich entwickelt sich das oft auch, wo Menschen oft auch durch Projekte durchgeschleust werden, aber eben auch nicht die ersten sind. Und dann entwickelt sich so ein standardisierter Ablauf, der aber auch nichts mehr mit Authentizität zu tun hat, ja, sondern wirklich, weil oft auch viele Menschen kommen, natürlich abgewickelt werden muss, ja. Wenn nur ein paar Leutchen da sind, die können auch mal hinterm Busch verschwinden und ihre Notdurft verrichten. Aber wenn da Massen kommen, dann muss man halt Toilettenanlagen bauen. Das muss man sich dann überlegen natürlich. Das muss man planen. Da muss man einen Zeitplan erstellen. Da müssen die Folkloregruppen auch mal pünktlich sein. Ja, natürlich. Weil dann kommt schon die nächste Gruppe, die dasselbe erleben möchte. Und naja, ist dasselbe, man kann auch sagen, man macht eine Ghetto-Tour, ja, das ist ja auch immer beliebter geworden in vielen Großstädten der Länder des globalen Südens, was weiß ich, angefangen von Johannesburg, überhaupt in vielen afrikanischen Ländern, aber auch natürlich klassisches Beispiel Rio de Janeiro, da gehört sowas ganz normal mit dazu, aber es gibt mittlerweile eben auch sehr, sehr viele Anbieter von solchen Touren und bei vielen wird man auch einfach jetzt da nur noch durchgeschleust, ja, das Das ist das schnelle Geld für einige. Manche machen es wirklich auch gut, aber das ist nicht immer ganz einfach. Das ist so ein bisschen auch die Arbeit natürlich eines Reiseführers, da die Spreu vom Weizen zu trennen, zu sagen, was empfehlen wir nicht, empfehlen wir es überhaupt. Ja. Ja, und so verändert sich das natürlich. Das heißt, die Einheimischen oder die ersten Begegnungen mögen noch authentisch gewesen sein, wo man sich dann auch noch über andere Dinge unterhalten hat. Und das passiert heute natürlich auch noch, aber nicht in der Gruppe. Ja, da muss man allein unterwegs sein.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer weniger in Gruppen reisen, genau, sondern eher allein Individualreisende sind. Sollen die sich auch von all dem angesprochen fühlen?
Ja, natürlich, auf jeden Fall, weil nach einem Einzelreisenden kommt der zweite und dritte, vierte, fünfte Einzelreisende in dasselbe Hostel oder in dieselbe Region. Es ist ja nicht so, dass man jeden Abend jetzt total und exotisch unterwegs sein kann in ganz entlegenen Gegenden und einen auf Abenteuer macht. Und selbst wenn man das macht, ist man trotzdem nicht der Erste. Ja? Das heißt, da war schon mal jemand und dann kann sich das wiederholen, was sich auch bei Gruppen wiederholt, dass man eben nicht dieses authentische Erlebnis hat, was aber auch nicht tragisch ist. Wir jagen da auch immer Dingen hinterher. Wir glauben immer, alle was Besonderes zu sein und dieses Recht auf ein besonderes Erlebnis zu haben. Nein, vor uns waren viele da, nach uns werden noch einige kommen. Dementsprechend müssen wir es so akzeptieren, wie es ist, dass die Einheimischen vielleicht da auch ein Showprogramm für uns abziehen, ja, auch wenn man alleine unterwegs ist, ja, dass das eben nicht authentisch ist, sondern dass sich der Einheimische überlegt, okay, da ist er wieder, wir müssen Geld verdienen, ne? Also sind wir nett und freundlich zu ihm, ja, das ist halt einfach heutzutage so.
Gleich geht's weiter mit dem Gespräch. Wir unterbrechen ganz kurz für einen Hinweis auf unseren Sponsor AV Stumpfel, ein österreichisches Unternehmen, das sich mit seiner Software Wings dem Ziel verschrieben hat, mit Bildern Geschichten zu erzählen. Die aktuelle Version, Wings 7, ist das perfekte Werkzeug, um mit wenigen Klicks eine zeitgemäße Multimedia-, Slide- oder Diashow zu kreieren. Sie bietet eine intuitive Handhabung, damit ihr euren Freunden oder Followern in Rekordzeit Bilderstrecken und Reisevideos in bestmöglicher Qualität präsentieren könnt. Eine große Palette an hilfreichen Features unterstützt User dabei, ihre Live-Vorträge souverän und erfolgreich präsentieren zu können. Man kann zum Beispiel Pausemarker dazu verwenden, um aufwendig programmierte Sequenzen mit live kommentierten Passagen auf Knopfdruck zu verknüpfen. Auf der offiziellen Website www.wings7.at findet ihr alle Informationen über Wings und ihr erhaltet dort beim Kauf einer neuen Vollversion 5% Rabatt. Schreibt einfach Weltwach 2020 in das Feld Bemerkung des Bestellformulars und AV Stumpfel berücksichtigt euren Rabatt dann auf der Rechnung. Und jetzt zurück zu unserem Gespräch. Zum Thema Einheimischen und auch das Thema Kulturverlust, was wir gerade umrissen haben, bringen Sie ein anderes schönes Beispiel, ein interessantes Beispiel besser gesagt, ob es nun schönes sei dahingestellt. Ein Beispiel, das ich vor Jahren selbst miterlebt und mitgesehen habe vor Ort. Stichwort Akka Experience in Nord-Laos. Was hat sich dort begeben?
Ja, im Norden Laos leben mehrere Volksgruppen und eine davon sind die Akka. Und da hat es mal ein Projekt der GIZ, früher GTZ, gegeben, die versucht hat, diese Region so ein bisschen touristisch zu erschließen. Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, genau. Und man hat da ein bisschen Geld investiert, um da eine Infrastruktur aufzubauen, die Leute so ein bisschen auf den Tourismus vorzubereiten. Das hat auch anfänglich funktioniert. Allerdings haben sich die ökologischen Bedingungen dort doch stark verändert, weil zur gleichen Zeit, auch als man mit dem Projekt anfing, damals auch schon Land von den Acker verkauft wurde an ausländische Investoren, Chinesen oftmals, die dort Kautschukpflanzungen angelegt hatten. Das heißt, dieser ursprüngliche Wald fing an zu verschwinden. Zudem haben die Acker auch angefangen, so ein bisschen westlicher, moderner zu werden. Die haben ja auch ein bisschen Geld da verdient und dann zum Teil auch ihre traditionellen Trachten nicht mehr angezogen. Und so nach und nach war also dieses Interesse auch der Touristen dann nicht mehr da, weil die Wanderwege nicht mehr so schön waren, weil man da so durch Kautschukplantagen lief. Das ist ja also auch nicht so spektakulär. Und eben auch diese Tatsache, dass die Acker sich ein bisschen verändert hatten.
Exotikfaktor
war ein bisschen weg, genau. Und dann hat man auch festgestellt, später als man das nochmal evaluiert hat, das Projekt, dass die Einnahmen sehr, sehr ungerecht auf die Dörfer verteilt waren. Also ein paar Dörfer haben dann deutlich mehr profitiert davon als andere. Es gab einen zwischengeschalteten Reiseveranstalter, der das Marketing übernehmen sollte, weil das können diese Dorfgemeinschaften nicht leisten. Dafür sind die Menschen ja nicht ausgebildet. Der hat sich überproportional viel Geld in die Tasche gesteckt und es kamen so viele Faktoren zusammen irgendwie und nach 8 Jahren war Schluss, ja, und man hatte vorher doch eine 6-stellige Summe investiert, von der aber dann nicht sehr viel Geld übrig geblieben ist. Es gab viel zu geringe Einnahmen. Das Problem für die Menschen ist, da um deinen ständigen Touristenfluss zu erzeugen, braucht man ein gutes Marketing und dieser Reiseveranstalter hat da auch nicht optimal gearbeitet und ja, irgendwann war es vorbei und zu dem Zeitpunkt, als ich damals dort war und gerne an dieser Acker Experience mal teilgenommen hätte, war das Projekt schon gar nicht mehr am Leben.
So ähnlich ging es mir auch. Ich glaube, wir waren wahrscheinlich ungefähr zum gleichen Zeitpunkt dort. Ich war in dem Fall dort, um, Sie haben ja vorhin vom Stefan Lohse Verlag gesprochen, um dort den Laos-Band zu aktualisieren. Und in dem Buch, das ich in der Hand hatte, das war 2 Jahre alt, alle 2 Jahre werden die Dinger aktualisiert, war noch so wunderschön beschrieben, diese Reisfelder, die sich von Horizont zu Horizont erstrecken und die wunderbare Natur, die Sie gerade beschrieben haben. Und das, was ich dort sah, genau, das waren zum einen Kautschukplantagen, die sich entlang dieser gewundenen Straße dort entlang gezogen haben und dann aber eben auch anstelle der Reisfelder Bananenplantagen von Horizont zu Horizont, wo dann die Menschen, die früher traditionell Reis angebaut haben oder eben auch andere Dinge getan haben, dann dort oftmals als Tagelöhner gearbeitet haben und nun ja auch die Bambushütten durch Wellblech und Betonbauten ersetzt worden sind, vielleicht ein Stück weit mehr Wohlstand, ein Stück weit mehr Bildung, Medizinanschluss und dergleichen mehr. Aber als Westler würde man vielleicht sagen oder als Besucher vielleicht doch auch Kulturverlust. Zumindest aber, wie ich es gerade schon so ein bisschen pauschalisierend bezeichnet habe, dieser Exotikfaktor, nach dem natürlich viele Touristen jagen.
Genau, aber da werden auch die Klischees einfach nicht mehr erfüllt, genau. Auch. Ja. Mhm. Der Tourist hat eine bestimmte Vorstellung, wie das zu sein hat. So ein bisschen rückständig, ein bisschen bunt noch und ein bisschen chaotisch und so Dorfleben, wie man es sich irgendwie vorstellt, aber dass dort die Zeit natürlich auch vergeht und dass die Menschen dort auch nach Einkommensquellen suchen und dann eben Land verkauft haben, um Einnahmen zu erzielen mit diesen Gummiplantagen, die für sie ein Wirtschaftsfaktor sind, ja, die für Touristen aber irgendwo dann nicht mehr so attraktiv sind, aber dann könnte der Tourist, und das ist ein bisschen Doppelmoral, ja natürlich auch sagen, hey, das ist jetzt Realität hier, das schaue ich mir trotzdem mal an. Vielleicht übernachte ich eine Nacht weniger als geplant, aber ist doch mal toll und interessant auch zu sehen oder spannend zu sehen, wie sich das verändert hat. Und vielleicht gibt es ja auch Kommunikationsmöglichkeiten mit den einem oder anderen von den Einheimischen, der ihm das so ein bisschen erklärt und zu sagen, wow, ja, es ist nicht mehr so wie vorher, aber ich finde es trotzdem noch eine interessante Erfahrung. Nur damals war selbst das nicht mehr möglich, weil dieser Kontakt dorthin über diesen Reiseveranstalter komplett abgebrochen war. Ich hatte gar keine Möglichkeit mehr, an diese Menschen ranzukommen auf eine relativ schnelle Art und Weise.
Sprechen wir mal über Lösungsansätze und beginnen vielleicht mit einer relativ gewichtigen Frage. Sie haben verschiedene Facetten schon angesprochen. Wie sieht denn ein sozial gerechter und nachhaltiger und umweltverträglicher Tourismus aus?
Ja, am besten zu Hause bleiben natürlich, ne? Klar, von zu Hause Radtouren machen, die nähere Umgebung erobern, das sage ich jetzt natürlich mal sehr überspitzt. Menschen sind gereist in den letzten Jahrzehnten, selbst Jahrhunderten und werden auch in Zukunft weiter reisen. Das gehört mittlerweile dazu. Die Frage ist nur, ob das so konsumorientiert alles immer ablaufen muss. Ja, dass man, ich habe genug Leute getroffen, die auch damals schon innerhalb der Reisegruppen, die dann was weiß ich, mit mir in Guatemala waren. Und dann habe ich sie gefragt, na, wie schaut's aus? Hat's euch gefallen? Ja, super. Wir hatten ja nur einen kleinen Ausschnitt des Landes gesehen. Wollt ihr nochmal wiederkommen? Sagen sie, ja, ach du, vielleicht nächstes Jahr doch mal lieber wieder Afrika oder Asien, ne? Und so. Es war schon so, klang schon so durch, oh, zweimal dasselbe Land, ne? Bei der Vielfalt, die wir auf der Erde haben. Dabei gibt's natürlich auch bei 2, 3 Besuchen noch so viel Neues zu entdecken. Aber das war schon so konsumausgerichtet. Und das, denke ich, könnte man anders angehen. Man könnte sich nähere Reiseziele natürlich raussuchen, über Landreiseziele raussuchen, versuchen heutzutage den CO2-Fußabdruck natürlich gering zu halten, keine Frage. Und natürlich sich vielleicht auch ein bisschen besser auf Reisen, wenn sie denn länger sind, und auch in bedenklich, politisch sensible, bedenkliche Regionen führen, sich da ein bisschen mehr Gedanken vorzumachen. Es ist wieder so, dass beispielsweise mehr Menschen denn je in die Türkei meistens fliegen, ja, oder fahren, und kein Mensch mehr an Menschenrechte denkt. Vor ein paar Jahren war das noch anders, als es da Bombenattentate gab und Erdogan so richtig in der Kritik stand. Heute hört man da nicht mehr so viel drüber. Die Situation hat sich aber nicht substanziell verändert, ja.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich selbst war zum Beispiel vor wenigen Jahren im Iran. Ein Freund von mir war in Nordkorea. Wie stehen Sie denn grundsätzlich zu Reisen in Länder mit zweifelhafter oder schlechter Menschenrechtslage, mit diktatorischen Herrschern oder auch mit Regierungen, die ja zumindest nicht astrein demokratisch sind, vermeiden, weil wir mit unseren Auslandsdevisen die Systeme stützen, oder machen, weil viele Reiseausgaben vielleicht zumindest bei Individualreisen wie meiner auch Menschen vor Ort zugutekommen können?
Ist ein bisschen eine individuelle Entscheidung natürlich. Ich finde nur, man sollte sich erstmal gut informieren. Und wenn man sich gut informiert hat, muss man für sich selbst diese Entscheidung treffen. Da gibt es natürlich eben auch keine Verbote, oder man kann höchstens Empfehlungen aussprechen. Zum Beispiel, wenn man in ein Gebiet reist, in eine Gegend, ein Land reist, in der Menschenrechte ein Thema sind, sollte man sich vielleicht auch mal die Länderberichte von Amnesty International anschauen und zu sagen, hey, was passiert denn da wirklich? Und wenn man das mal gelesen hat, was ja kaum ein Reisender tut, ja, und dann wirklich mal Dinge hört, von denen man sagt, wow, das geht mir jetzt aber entschieden zu weit, und auch dazu weiß, dass beispielsweise in Myanmar viele Hotels den Militärs gehören, die natürlich nicht in der Uniform hinter der Rezeption stehen, keine Frage, und man eben nicht erkennen kann, wem man da sein Geld zugutekommen lässt. Man aber weiß, dass es dort extreme Menschenrechtsverletzungen gegeben hat, die Vertreibung der Rohingya, der muslimischen Minderheit, sowas, dass man dann irgendwann zu der Überzeugung kommt, sagt, nee, das geht bei mir nicht. Manche Menschen sagen, ist mir egal, fahre ich trotzdem hin, dann müssen sie es tun. Und vielleicht vor Ort ein bisschen darauf achten eben, dass das Geld wirklich dort landet, wo man es gerne hätte. Aber man muss auch in manchen Situationen dann vielleicht einfach mal sagen, nee, zurzeit fahre ich da nicht hin.
Es gibt ja mittlerweile viele Begriffe, das sanfte Reisen, Ökotourismus, nachhaltiger Tourismus, jetzt das faire Reisen. Ist das alles das Gleiche?
Im Großen und Ganzen, ja. Es hat sich ein bisschen entwickelt. Der Schwerpunkt war früher schon so ein bisschen auch Ökotourismus, dieser ökologische Aspekt. Heute kommt das Thema Menschenrechte immer stärker auf, wo wir auch von Reiseveranstaltern einfordern, dass sie eben auf die Einhaltung von Menschenrechten vor Ort achten, dass sie sich um faire Arbeitsbedingungen vor Ort kümmern. Das kann man heute von Unternehmen verlangen, ja, die in anderen Ländern, die hier basiert sind, aber in anderen Ländern Geld verdienen möchten, wird immer mehr ein Thema. Dementsprechend kommt das faire Reisen dann auf. Es ist aber im Großen und Ganzen geht es darum, die Welt nicht kaputt zu reisen, ja, nicht also diesen sozialen Impact, eben den ökologischen Impact so gering wie möglich zu halten. Das war ja so früher wie mit den Fußspuren, die man eben nicht hinterlassen soll, ne, sondern einfach nur fotografieren soll und eben weiterhin keine großen Fußabdrücke hinterlassen soll, wenn möglich. Seinen Müll mitnehmen und sich einfach auch so ein bisschen verhalten, wie wir es bei uns zu Hause gewohnt sind. Das ist was viele Menschen, das wäre auch von mir eine Empfehlung, warum benimmt man sich nicht eigentlich vor Ort, so wie wir es hier uns jetzt angewöhnt haben? Beispielsweise, man geht auf den Markt, hat aber ein paar Einkaufsbeutel dabei, ja. Im Urlaub vergisst man die dann auf einmal wieder, ja. Dieses ganze ökologische Benehmen hier, was wir uns antrainiert haben, das vergisst man im Urlaub ganz, ganz schnell. Und für manche Leute ist das schon wieder viel zu anstrengend. Die wollen im Urlaub relaxen, was komplett anderes machen und dementsprechend, ja, mit diesen Themen dann auf einmal nichts mehr zu tun haben. Man steht unter der Dusche, zu Hause macht man sich Gedanken über den Wasserverbrauch, da im Hotel aber auf einmal nicht, ne? Also ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, so ähnlich wie hier, dann eben auch vor im Urlaub zu leben, ne?
Ein wichtiger Faktor für den ökologischen Impact sind natürlich die Flüge. Da ist ja ein Begriff, der in den letzten Jahren immer häufiger fällt, der CO2-Kompensierung.
Der freiwilligen. Kompensation.
Nicht Kompensierung, sondern Kompensation. Okay, ja, stimmt. Was bringt das? Wie funktioniert das genau?
Wie funktioniert das? Gut, das können wir vielleicht, kann ich vielleicht in kurzen Sätzen erklären. Eine freiwillige CO2-Kompensation besteht darin, dass man über einen CO2-Rechner im Internet ausrechnet, wie viel CO2 der Flug, die Kreuzfahrt, die ganze Reise entstehen lässt und dass man dieses CO2 ausgleicht und da gibt es dann einen festgelegten Preis pro Tonne. Der ist bei den meisten Anbietern solcher Ausgleichsprogramme liegt er um die 21, 22 Euro pro Tonne, also relativ niedrig. Fridays for Future fordert 180 Euro pro Tonne, nur mal so als Gegenwert, also da sind 20, 21 Euro gar nichts, ne? Und dieses Geld, was man dort einzahlt, das wird meistens in Ländern des globalen Südens in Projekte investiert, die im Idealfall nicht nur CO2 reduzieren, das können kleine Biogasanlagen sein, das können energiesparende Kocher sein, das können Aufforstungsprojekte sein, also da gibt es eine ganze Bandbreite von Projekten, die aber auch im Idealfall der einheimischen Bevölkerung zugutekommen und das sind Projekte mit dem sogenannten Goldstandard. Und der heißt nicht umsonst Goldstandard. Goldstandard bedeutet, das ist der höchste Klimaschutzstandard, den wir haben. Projekte mit dem Goldstandard möchten Mehrwert schaffen, das heißt auch einen Nutzen für die einheimische Bevölkerung schaffen, der darin besteht, gerade bei so brennstoffsparenden Kochern, dass die Frauen oder die Kinder, die in den Hütten leben, eben nicht mehr dem Rauch ausgesetzt sind, sondern dass dann gescheiter Herd hingebaut wird, der eben wenig Feuerholz benötigt oder im Idealfall sogar gasbetrieben ist und man hat eben nicht mehr den Ruß in der Hütte, ja, und atmet den ein. Das wäre zum Beispiel so ein Mehrwert dann auch für die einheimische Bevölkerung. Ja.
Sind denn brauchbare Konzepte abzusehen für einen zukunftsfähigen, für einen umweltverträglichen Luftverkehr oder müssen wir uns das Fliegen eigentlich mehr oder weniger abgewöhnen? Also aktuell geht die Entwicklung ja eher in die entgegengesetzte Richtung. Immer mehr Menschen fliegen immer häufiger.
Also ich habe da echt meine Zweifel, dass wir, wenn wir rein auf die Technik vertrauen, dass es da sinnvolle Lösungsansätze gibt. Selbst die Lufthansa, der Lufthansa-Chef hat neulich nochmal verkündet, dass batteriegetriebenes Fliegen, also E-Flugzeuge, Zukunftsmusik sind, gerade für Großmaschinen. Es wird wohl in absehbarer Zeit, vielleicht 20 Jahre oder so, kleinere Flugzeuge geben, die mit Batterie fliegen können, also E-Flugzeuge. Aber die großen Flugzeuge, dafür sind die Batterien einfach viel zu schwer, Stand heute. Ja. Dann entwickelt die Lufthansa aber, und das ist relativ neu und ich habe das noch nicht ganz durchschaut, weil ich das technologische Prinzip dahinter noch nicht verstanden habe, mit einer Mischung aus Strom und CO2, wohlgemerkt, man muss hinhören, CO2, einen neuen Antriebsstoff, der gerade in der Erprobungsphase ist, der für teuer Geld produziert wird auch schon, den die Lufthansa auf Flügen, weil er nur in Los Angeles zur Verfügung steht, in Flügen von Los Angeles nach Europa einsetzt, der sehr, sehr teuer ist, weil dafür extra Anlagen gebaut werden müssen. Aber scheinbar schafft man es mit Energie und CO2 diesen Antriebsstoff herzustellen, flüssig. Allerdings bin ich ein bisschen skeptisch und ich habe auch schon gelesen, dass das um das in großen Mengen zu produzieren, einfach noch unrealistisch ist. Ja, das ist jetzt so eine Erprobungsphase und die Lufthansa hat, und auf dieser Webseite war ich noch nicht, die heißt Compensate, eine neue Webseite geschaltet und bitte alle mal gerne darauf schauen und gerne hier Rückmeldung geben, ob das, was das für eine Webseite ist, mit der man scheinbar diesen Treibstoff kaufen kann und damit die Lufthansa unterstützen kann. Was natürlich meiner Meinung nach absolut überflüssig ist. Also das muss die Lufthansa schon selber stellen. Da brauchst du nicht noch die Spenden von uns. Es ist auch ein beliebtes Mittel, diese Flugkompensation auf den Endverbraucher abzuwälzen und gleichzeitig keine Verantwortung zu übernehmen. Weil warum zahlen denn eigentlich die Airlines? Machen die keine freiwillige Kompensation? Die kompensieren überhaupt nicht, sondern sie überlassen es uns und wir machen es freiwillig. Aber es macht nur 1% der Bevölkerung. Ja, aber warum sind denn nicht Airlines verpflichtet zu kompensieren? Von mir aus zur Hälfte und der Endverbraucher, der Konsument, zahlt die andere Hälfte. Das wäre für mich zum Beispiel ein sinnvoller Lösungsvorschlag. Aber diese Kompensation dürfte nicht freiwillig sein, sondern sie müsste in dem Preis der Reise, des Flugs automatisch integriert sein, weil wir müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen für die Schäden, die wir anrichten. Stichwort Verursacherprinzip.
Einige Fragen, denen Sie im Buch nachgehen, würde ich rasch auch noch kurz stellen. Ein paar von den vielen, vielen Fragen, denen Sie nachgehen. Zum Beispiel, wie gehe ich in meiner Recherche vor, wenn ich irgendwo sinnvoll als Freiwilliger arbeiten möchte?
Ja, da würde ich so sagen, ähnlich wie bei dem Thema Menschenrechte, indem man sich erstmal sehr, sehr gut informiert. Für mich, ich glaube, mittlerweile ist das ein sehr gutes Geschäftsmodell geworden. Ja, man hat ein reichhaltiges Angebot, ein tolles Portfolio, wo man auswählen kann im Internet, aber es ist schwer nachzuvollziehen, was steckt jetzt dahinter. Was verdienen die einzelnen Organisationen wirklich an mir? Was bekommen dann die Organisationen vor Ort? Ja, also das ist ganz schwer.
Ich kriege des Öfteren E-Mails, wo mich Hörerinnen und Hörer fragen, ob ich denn nicht mal einen Tipp hätte für ein Freiwilligenjahr. Und mir fällt es ehrlich gesagt schwer.
Da gibt's einige, die habe ich hier im Buch Verreisen auch drin. Da haben wir bewusst auch, habe ich da einige Tipps reingenommen. Vertrauensvolle Webseiten eben, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das Kapitel auch nochmal ein bisschen erklärt, in diesem Kapitel nochmal ein bisschen erklärt, worauf man achten sollte. Ich finde wichtig, ein wichtiges Kriterium ist, dass man eben nicht, wie es viele machen, so im Vorübergehen während einer Reise mal kurz eine Woche Kinder hütet. Das bringt den Organisationen überhaupt nichts. Das ist einfach so ein bisschen Selbstverwirklichung, ne? Und zu sagen, hier toll, ich habe da was gemacht. Bringen tut das niemandem was. Im Gegenteil, es kann dazu führen, wie es auch in Ländern wie Ghana oder auch in Kambodscha zum Beispiel war, in Siem Reap zum Beispiel, dass dort Waisenhäuser entstehen, parallel zum Anstieg der Touristenzahlen, wo man sich fragt, hups, wo kommen denn die ganzen Waisen her? Die gibt's natürlich nicht. Das sind Eltern, die schicken ihre Kinder dahin und sagen, die Touristen wollen Waisen hüten, also mach mal, ne? Und das ist natürlich eine kranke Entwicklung. Man sollte das Thema schon ernst nehmen und zu sagen, hey, was habe ich für Fähigkeiten? Und unter 3 Monaten beispielsweise macht es schon mal überhaupt keinen Sinn, weil die Organisationen haben auch einen gewissen Aufwand natürlich mit der Betreuung von Touristen und Freiwilligen. Das heißt, das sollte man gut planen, sich überlegen. Sprachkenntnisse sind da ein Thema natürlich auch und nicht einfach mal so vorübergehend irgendwie da Freiwilligenarbeit leisten.
Woher weiß ich, welche Tourismussiegel seriös sind?
Ganz einfach, es gibt so gut wie keine, nur sehr wenige. Also das fällt relativ einfach. Es gibt, glaube ich, insgesamt 150 verschiedene Tourismussiegel mittlerweile, also komplett unüberschaubar. Das sind aber meistens auch Siegel, die sich nicht an den Endverbraucher richten. Und bei Tourismussiegeln haben wir einen großen Unterschied zu den Siegeln, die wir beispielsweise aus dem Lebensmittelbereich kennen. Lebensmittel kauft man einmal, zweimal, dreimal die Woche, ja. Und dementsprechend hat man auch einen Wiedererkennungswert. Das Fairtrade-Siegel kennen die Menschen, weil sie immer wieder darauf stoßen. Bei einer Urlaubsreise sieht das so aus, dass man die entweder selber organisiert, einmal im Jahr und im nächsten Jahr wieder. Und dann vergeht wieder ganz, ganz viel Zeit, wo man das mit dem Siegel schon längst wieder vergessen hat, ja, wo es schon längst wieder kein Thema ist. Und da erinnert man sich natürlich längst nicht dran. Deswegen haben auch Siegel im Tourismus längst nicht so die Bedeutung wie im Lebensmittelbereich. Ja, das ist schon mal eins. Ein Siegel, was mich überzeugt, ist das TourCert-Siegel. Das ist ein Siegel hier aus Deutschland, das für mich einen guten Ansatz hat, weil es die ganze Wertschöpfungskette einer Reise untersucht. Das fängt an beim Papierverbrauch im Büro des Reiseveranstalters beispielsweise, geht weiter über eine möglichst klimaschonende An- und Abreise vom und zum Urlaubsort und endet im Idealfall mit einem fairen Lohn fürs Zimmermädchen. Über all das macht man sich Gedanken. Dieses Siegel gibt es nicht nur in Europa, es gibt es mittlerweile auch in Lateinamerika. Da heißt das TourCert Latina. Und in Costa Rica, glaube ich, auch in mehreren Ländern jetzt Lateinamerikas, Mittelamerika, gibt es dieses Siegel. Da heißt, einige Hotels und Reiseveranstalter sind damit schon ausgezeichnet. Das sind so erste Schritte zu sagen, das ist vor allen Dingen für die Einheimischen gut, weil das bringt ihnen auch bei, mit diesem Thema Nachhaltigkeit umzugehen. Das ist noch nicht alles perfekt und vor allen Dingen noch nicht auf dem Standard, auf dem wir schon sind in Europa. Aber das ist oft auch, man kann es auch oft nicht eins zu eins vergleichen natürlich, ne? Dementsprechend sind die Kriterien dort ein bisschen anders, aber das Entscheidende ist, dass sich dort Menschen auch für das Thema Nachhaltigkeit interessieren, das umsetzen und das dann auch mit diesem Siegel dokumentieren. Aber ich würde im Tourismus da nicht so sehr nach Siegeln schauen.
All diese Themen und noch viele, viele andere, die behandeln Sie natürlich noch in einer viel größeren Tiefe in Ihrem Buch, dem Buch, das unserem Gespräch hier zugrunde liegt, Verreisen, das Handbuch für alle, die umweltbewusst unterwegs sein wollen. Wie ist der Gedanke zu diesem Buch entstanden und was war beim Schreiben Ihre Zielsetzung?
Naja, es war ganz einfach. So ein Buch gab es noch nicht. Ich reise gerne. War viel unterwegs und habe dann immer diese Lücke gesehen, habe gesagt, okay, was ist jetzt auch noch mein Beitrag konkret, damit Menschen eben auch ein bisschen mehr Informationen zu diesem Thema bekommen. Und da es wirklich noch gar nichts gab, also zumindest sowas Allumfassendes, es gab ein akademisches Werk, ja, das wäre aber jetzt für Endkonsumenten nicht so geeignet gewesen, dann habe ich gedacht, okay, etwas Populärwissenschaftliches fehlt noch, mit vielen Tipps auch, ja, wo man wirklich konkret sehen kann, was kann ich tun? Und das war so die Hauptmotivation hinter dem Buch.
Fühlen Sie sich da zum Teil als der Mann mit dem erhobenen Zeigefinger?
Eigentlich nicht, weil ich zu allen Problemen, die ich nenne, auch einen Lösungsvorschlag habe, der nicht immer optimal ist und auch nicht immer befriedigend ist. Ja, wie gesagt, wenn ich sage, Fernreisen, haben wir nun mal das Problem, dass wir mit dem Flugzeug dahin müssen. Das ist für mich nicht die optimale Lösung. Ja, das heißt, Fernreisen sollten wir allmählich auch wieder als Luxus begreifen. Nicht nur, weil es eben billig ist zu sagen, hey, ich fliege halt jedes Jahr nach Thailand, ja, weil ich mir das einfach so leisten kann, sondern sagen, nee, wir haben hier eine Verantwortung, wir können so oft Fernreisen natürlich eher, sollten Fernreisen so oft natürlich auch eher nicht machen und dementsprechend ja ein bisschen runterfahren und man kann auch in der Nähe natürlich toll und gut reisen und muss gar nicht immer so weit. Ne?
Das sind einige der Lösungsansätze, die Sie skizzieren im Buch. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass uns insgesamt das Umdenken gelingt, das notwendig ist, um eben einen Tourismus der Zukunft positiv zu gestalten?
Das wird wirklich nicht einfach, weil eben sehr, sehr viele Menschen noch längst nicht diese Erfahrung gemacht haben, die wir schon gemacht haben, diese Reiseerfahrung, sondern davon träumen, auch mal zu reisen. Ein Großteil der Weltbevölkerung hat noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Das sind Menschen, die sind sogar so arm, dass sie sich noch nicht mal einen Reisepass leisten können. Aber viele von diesen Menschen werden auch, wenn die Weltentwicklung einigermaßen stabil ist, auch irgendwann genug Geld haben, zumindest im eigenen Land zu reisen. Und der eine oder andere wird dann auch natürlich von einer Fernreise träumen und wenn er die Gelegenheit dazu hat, sie wahrnehmen. Mit allem Recht der Welt, genauso wie wir das auch tun. Ist, wenn man die gesamten Auswirkungen betrachtet, problematisch. Aber wir können es niemandem verdenken, wenn er auch etwas sehen möchte, was wir vielleicht schon längst gesehen haben. Und wir haben ja keine Vorrechte da beim Reisen. Ja, wir sind privilegiert. Und das sollten wir sehen. Das heißt, wenn wir das irgendwo hinbekommen möchten, bedeutet das, dass wir auf der einen Seite runterfahren müssen. Das heißt, mit unseren Konsumansprüchen generell, nicht nur im Tourismus, und anderen Menschen ein bisschen mehr zugestehen und dass sich das in einem Gleichgewicht findet, das die Erde eben verträgt. Nur verträgt die Erde bei dieser Menschenmasse und bei der Art, wie wir konsumieren, wie wir Energie verbrauchen, nun mal nicht mehr allzu viel, weil wir da schon eine ganze Menge Schäden angerichtet haben. Und auf die Einsicht aller Menschen zu hoffen, das kann man natürlich vergessen. Ja, wir brauchen Rahmenbedingungen und es fängt damit an, dass Reisen teurer gemacht wird, dass wir eben, wie gesagt, wie ich es vorhin schon ausgeführt habe, diese Schäden erstmal begleichen, die wir anrichten mit dem Reisen. Ja, das ist Punkt 1, damit wir ein bisschen Bewusstsein entwickeln und es muss richtig wehtun. Das heißt, es muss teuer sein, sodass wir uns überlegen, hups, ich kann ja gar nicht mehr so oft verreisen, weil ich ja jetzt auch die Schäden mit berücksichtigen muss. Ja. Und das machen wir natürlich nicht freiwillig, das machen ja nur sehr wenige. Das muss staatlich gesteuert sein. Das muss aber auch, wenn es geht, auf europäischer Ebene und als nächsten Schritt danach muss es auch weltweite Absprachen geben, weil wir sonst irgendwann wirklich vielleicht nicht mehr reisen können, ja, weil dann die Systeme kollabieren und es wäre schade, ja, es wäre doch schöner, wenn wir weiter reisen könnten, vielleicht auf einem niedrigen Level, andere Leute auch reisen könnten, bevor wir jetzt alles bis zum Letzten ausreizen, weil wir merken, der Weltuntergang ist irgendwie nah, und nochmal rausholen, was geht, statt zu sagen, nee, wir nehmen ein bisschen Rücksicht und haben dann auch noch alle was davon, weil wir vergessen oft, dass nach uns hoffentlich noch ein paar Generationen kommen, die auch noch was von der Erde sehen möchten. Und es ist eigentlich schon schlimm genug, dass wir die Erde jetzt schon in einem schlechteren Zustand hinterlassen, als wir sie mal von unseren Eltern bekommen haben. Das darf allein schon nicht sein. Ja, das heißt, wir haben schon die Verantwortung zu sagen, nein, was wir erlebt und gesehen haben, sollten andere Generationen nach uns eigentlich auch noch sehen.
Ich finde, das ist nahezu das ideale Schlusswort. Ich würde gern zum Abschluss noch ganz kurz zu einer Kategorie kommen. Die haben wir in jeder Folge. Das sind die Halbsätze. Das würde bedeuten, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, ob Ihnen dazu etwas einfällt. Muss auch kein Halbsatz sein, kann so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Tourismus tatsächlich der Völkerverständigung und dem Abbau von Vorurteilen dienen kann,
sehe ich darin, dass die Einheimischen erstmal entscheiden, ob sie überhaupt Touristen wollen.
Ein typischer Irrglaube von Reisenden, die unterwegs vor Ort etwas Gutes tun möchten, ist?
Kindern Süßigkeiten zu geben.
Auf die Frage, wie und wann und wohin ich selbst heute gerne reise, antworte ich.
Ich reise definitiv mehr mit dem Fahrrad hier vor Ort, mache lange Radtouren vor Ort. Und wenn ich weiter weg reise, versuche ich so lange wie möglich unterwegs zu sein und wie gesagt dann berufliches, privates zu verbinden, sprich ein Land kennenzulernen, aber auch gleichzeitig hinter die Kulissen zu schauen, mir Fairtrade-Projekte anzugucken und ein bisschen noch die andere Seite des Landes dann jeweils kennenzulernen.
Und die letzte, zu den wichtigsten Akteuren im Ring um einen fairen Tourismus gehören?
Wir alle.
Wunderbar, ich hatte mit Politik oder anderen Antworten, aber ich finde, diese Antwort ist sehr, sehr kraftvoll.
Es sind einfach alle, weil es
wir geht. Wir dürfen nicht immer auf die andere Seite schauen.
Nee, es ist einfach, die Tatsache ist ja so, der Tourist alleine kann es nicht richten, der Politiker alleine auch nicht, der Politiker ist aber auch manchmal Tourist, ja. Und jedes Unternehmen, in jedem Unternehmen arbeiten Menschen, die auch verreisen. Also es sind alle in irgendeiner Form und wenn wir nicht alle zusammenarbeiten, plus dieses Zusammenspiel der Nationen, was natürlich auch erforderlich ist, wenn wir weiter wieder Richtung Nationalismen gehen und Einzelgängertum auf der Erde, dann kriegen wir die Kurve natürlich absolut nicht. Deswegen sind wir alle gefordert, ja.
Herr Herrmann, ich danke Ihnen herzlich für die Zeit und für das interessante Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Dankeschön.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.